NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. September 1638. Der Todestag des Theologen John Herbert. With crimson and triumph flashing,
mid the strains of victory. Es geht immer ums Gewinnen. Darum, die anderen zu besiegen, der Beste zu sein. Die besten Studierenden, die besten Forscher, die meisten Nobelpreisträger, das größte Vermögen und natürlich die besten Absolventen und Mitarbeiter. John F. Kennedy, Leonard Bernstein, John Updike, T.S. Eliot, George W. Bush und Thilo Steele.
Es ist schon toll. Also die ganze Stadt Cambridge ist im Prinzip von Harvard dominiert. Es gibt sehr viele junge Leute dort, es gibt sehr viele Studenten, die da rumlaufen. Es ist sehr viel multikulturell alles. Jedes Jahr ist auch so eine Feier, wo dann die ganzen alten Studenten von den ganzen frühen Jahren kommen. Also Jahrgang 1918, 1920, 1921 kommen dann die ganzen Leute im Rollstuhl vorbeigefahren, machen dann so eine Prozession. Es hat schon eine schöne Atmosphäre dort.
Thilo Steele ist Professor für Biochemie in Tübingen. Er war 13 Jahre lang in Harvard, hat dort geforscht, gelehrt und gelebt. Der Abschied von der amerikanischen Vorzeige-Uni ist ihm schwer gefallen.
Ich vermisse schon ein bisschen. Die Bücherei ist zum Beispiel abends offen, bis nachts um zwei, glaube ich. Und man kann dann immer hingehen und sich Bücher ausleihen. Es gibt jede Menge Shuttlebusse, die da rumfahren und die dann die Leute hinbringen von Campus zu Campus. Es ist schon jetzt viel mehr getan, glaube ich, für die Forschung und die Studentenausbildung generell als hier.
Doch das war nicht immer so. Harvards Geschichte beginnt mit der Landung der Pilgerväter. 1620 gelangen die ersten von ihnen mit der Mayflower aus dem alten in das neue England. Es sind vor allem Puritaner. Sie haben sich mit der englischen Staatskirche zerstritten und wollen in God's own country eine neue Gesellschaft aufbauen. Streng, gläubig, moralisch einwandfrei. Was könnte da wichtiger sein, als den eigenen Nachwuchs in diesem Sinn zu erziehen? So gründet 1636 der General Court der Massachusetts Bay Colony ein College. Mit dem Ziel, das Lernen voranzutreiben und für die Nachwelt zu bewahren. Es gibt 400 Pfund Startkapital und ein paar Schüler. Für einen Namen reicht es noch nicht. Der Unterricht findet in einem kleinen Farmhaus statt. Doch das College startet wenig erfolgreich. Der erste und zunächst einzige Lehrer ist jähzornig und greift selbst für Puritaner zu hart durch. Noch im ersten Jahr wird er gefeuert. Aufwärts geht es erst zwei Jahre später, als ein junger Theologe stirbt, dessen Name bleiben wird.
Yes, my name is Megan Sniffen Marinoff, but please call me Megan.
Megan Sniffen Marinoff arbeitet heute im Archiv der Harvard-Universität in Cambridge, Massachusetts. Und natürlich geht es nicht um ihren Namen, sondern um seinen.
I would say this about John Harvard. For all of us, he's still much a man of mystery.
John Harvard ist ein Rätsel. Wir haben keine schriftlichen Aufzeichnungen, nur ein paar Berichte, die es in Amerika und England gibt, über seinen Hintergrund, seine Kindheit und wo er gelebt hat. Aber wir wissen nicht wirklich, was für eine Person er war.
We have no writing. We have no real deep understanding of who he was as a person.
Die Spurensuche führt als erstes zurück durch die Zeit und über den Atlantik. In ein Dorf in England, das auch noch berühmt wird, Stratford-upon-Avon. Hier leben zu Beginn des 17. Jahrhunderts gerade einmal 1500 Seelen. Eine davon ist William Shakespeare und eine andere Catherine Rogers. Sie lernt den Fleischer Robert Harvard kennen. Robert ist engagiert in der Kirche, kümmert sich um die Bedürftigen und heiratet Catherine. Er nimmt sie mit in seine Heimat Southwark ins heutige London. Catherine und Robert arbeiten hart und haben 9 Kinder. Das vierte davon kommt im November 1607 zur Welt und heißt John. Und der soll was Besonderes werden.
Er war wohl das einzige Kind, das zum College gehen durfte. Die Eltern haben John regelrecht dafür ausgewählt. Aber ganz sicher ist das nicht. Ich wünschte, wir wüssten es genau. Aber das ist ungefähr das, was wir wissen.
Es ist nicht viel. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass nicht viele geblieben sind, die John Harvards Geschichte dokumentieren konnten. Denn im Jahr 1625 kommt die Pest nach England. Und von Johns Familie bleiben nur ein Bruder und seine Mutter. Alle anderen sterben. Das einzig Gute daran, seine Mutter erbt und ist abgesichert. Sie kann John tatsächlich auf das Emmanuel College schicken, nach Cambridge, England. Hier schließt John Freundschaft mit einem anderen John, Sadler, der wiederum eine Schwester hat, Anne. Und endlich scheint es einmal gute Nachrichten zu geben. John Harvard und Anne Sadler heiraten im Jahr 1636. Doch zu feiern haben die beiden leider wenig. Denn ein Jahr zuvor ist auch Johns Mutter gestorben. Und wenig später wird auch der letzte Bruder dahingerafft. Von der ganzen Familie ist nur noch einer übrig, John. Und den hält nichts mehr in der alten Welt voller dunkler Erinnerungen.
John and Anne Harvard joined the many thousands of Puritans that were beginning to migrate to the New World. So that
John und Anne Harvard sind dann mit den Puritanern in die neue Welt aufgebrochen. Diese Ereignisse, die Pest, das College, das Erbe, all das hat schließlich zu diesem großen Wendepunkt geführt, in die neuen Kolonien zu ziehen. Die Menschen wollten den Bruch und hier ein neues Leben beginnen.
I think that was a decision upon their parts and really wanted to create a new life.
Doch auch das wird alles andere als einfach. Auch das College Harvard kämpft. Bis heute. Zunächst ums Überleben, dann um neue Schüler und immer um die Wahrheit. Das behauptet zumindest das Wappen der Universität. Es zeigt drei aufgeschlagene Bücher, in denen je eine Silbe steht. Zusammengelesen ergeben sie ein Wort. Veritas. In den ersten College-Jahren geht es vor allem um die göttliche Wahrheit. Erst 1708 wird mit John Leverett erstmals ein Präsident gewählt, der kein Geistlicher ist. Die weltlichen Konflikte lassen dann auch nicht lange auf sich warten. Als der amerikanische Unabhängigkeitskrieg ausbricht, kommt George Washington schließlich nach Harvard und stationiert hier einen Teil seiner Truppen. Er ist es auch, der den ersten Ehrendoktor der Universität bekommt. Bis heute pflegt Harvard den engen Kontakt zu den Machtzentren Amerikas. Beide Roosevelts, John F. Kennedy und George Bush Jr. sind Harvard-Absolventen. Weltweit gibt es Harvard-Clubs. Es ist ein weltweites Alumni-Netzwerk mit einem Lebensmotto.
Fight, fight, let's not be rough though. Fight, fight, fight and do fight fiercely. Fight, fight, fight.
Das Konkurrenzdenken ist sehr groß da. Das heißt, da gibt es sehr wenig Freundschaften zwischen Forschern in Harvard. Alle wollen nach oben kommen, alle wollen weiterkommen. Und niemand will eigentlich den Nachbarn weiterkommen lassen. Und das ist schon ein bisschen hart dort. Also nicht alle schaffen es nach oben eben, zur Spitze.
Thilo Steele hat es geschafft. In Deutschland hat er zunächst Chemie studiert und dann promoviert. Danach wollte er als Forscher ins Ausland gehen und hat sich kurzerhand in Harvard beworben und konnte als Wissenschaftler anfangen. Auch, weil er sein eigenes Geld an die Medical School mitgebracht hat.
Sie müssen Ihr Gehalt, Ihr Labor, Ihre ganzen Verbrauchsmittel alle über die Drittmittel finanzieren. Und es ist auch ein Druck, dass man eben wirklich halt produktiv arbeiten muss. Man muss veröffentlichen, sonst ist der Ofen aus. Und das ist schon sehr hart. Aber es tut auch halt auch die guten Leute fördern und die schlechten irgendwo dann raussieben.
Dieser Konkurrenzkampf beginnt schon vor dem ersten Semester. Jedes Jahr bewerben sich rund 20.000 Schulabgänger auf einen der begehrten Studienplätze in Harvard. 2.000 von ihnen werden in den elitären Club aufgenommen. Dabei zählen nicht nur gute Noten, sondern Allgemeinwissen genauso wie der Charakter der Bewerber. Und die Brieftasche der Eltern.
Viele von denen sind auch einfach kinderreiche Eltern, muss man auch sagen. Ich bin zum Labor gefahren mit dem Fahrrad. Da kamen Studenten mit dem Ferrari vorgefahren. Ja, das ist auch interessant, wenn man sowas mal sieht. Also viele von denen sind wirklich auch nicht die allerbesten, weil sie eben halt von reichen Eltern kommen. Aber im Prinzip sind sie schon motiviert.
Was auch nicht verwundert. Schließlich müssen die Studierenden bzw. deren Eltern jedes Jahr etwa $50.000 Studiengebühren zahlen. Wenigstens die Unterkunft ist inklusive. Im ersten Jahr leben die Undergraduates in der Regel zusammen auf dem Campus. Sie schlafen und studieren in den Wohnheimen, in denen schon ihre berühmten Vorgänger gelebt und gebüffelt haben. Cambridge ist Harvard. Und mittendrin steht die Statue.
The statue of John Harvard sits in Harvard Yard. It is one of the most important tourist destinations in the city of Cambridge.
Der linke Schuh steht etwas über der Kante des Sockels und ist blitzblank. Das liegt an einem Aberglauben. Wer John Harvards Schuh poliert, heißt es, der wird seine Prüfung bestehen. Unter der Statue ist eine kleine Inschrift. Sie lautet: John Harvard, Gründer, 1638. Wegen dieser drei Fakten wird die Statue auch die Statue der drei Lügen genannt. Denn erstens ist der Mann gar nicht John Harvard, schließlich ist von ihm kein Bild überliefert und die Statue wurde erst 1884 enthüllt, zu sehen ist wahrscheinlich ein Student. Außerdem ist zweitens Harvard gar nicht der Gründer der Uni. Und drittens ist auch das Jahr falsch. 1638 war das College schon 2 Jahre alt. Zu John Harvard passt es dennoch, denn es ist sein Todesjahr.
He died of tuberculosis. It sounds as if it was a sort of slow and lingering death.
John Harvard stirbt an Tuberkulose am 24. September 1638. Möglicherweise auch am 14. September, so ganz sicher ist das nicht. Er ist gerade mal 30 Jahre alt. Und mit Anne war er erst seit gut einem Jahr in Neuengland. Doch gut verläuft nur wenig in Johns Leben. Dennoch denkt er auch in seinen letzten Augenblicken an andere. Es gibt kein schriftliches Testament. Doch auf dem Sterbebett äußert er wohl den Wunsch, einen Teil seines Vermögens und seine Bücher zu spenden. Dem puritanischen College ohne Namen.
The fact that he was so generous at the end of his life in really.
Die Tatsache, dass er so großzügig einen Teil seines Besitzes an ein Projekt gibt, das seinen religiösen Überzeugungen so verbunden ist, zeigt doch, dass es die Religion war, die seine Leidenschaft und sein Interesse war.
It was this religious belief that was driving a lot of his interest and passion.
Ihm zu Ehren bekommt die Einrichtung schließlich seinen Namen: Harvard. Und sie macht Karriere. Im 19. Jahrhundert wird aus dem regionalen College eine Universität von Weltruhm. Harvard wird 1865 privatisiert. Inspiriert vom deutschen Bildungssystem baut Harvard-Präsident Charles William Eliot die Medizin- und Jurafakultäten aus und gründet 2 neue Fachbereiche: Wirtschaftswissenschaften und Künste. Seit 1894 dürfen auch Frauen nach Harvard. Trotz aller Veränderungen, eines ist bis heute geblieben: die Konkurrenz zu Yale. Einen Abschluss gibt es heute unter anderem in Wirtschaft, Design, Theologie, Erziehungswissenschaften, Recht und Medizin. Das Kapital von Harvard sind die Studierenden. Erst zahlen sie Gebühren und später, wenn sie einen lukrativen Job gefunden haben, spenden sie ihrer alten Hochschule auch schon mal mehrere tausend Dollar im Jahr. Da dürfen sie natürlich auf keinen Fall schon während des Studiums scheitern.
Oh, also ich will jetzt nichts Schlimmes sagen. Die sind meistens sehr schlau, haben auch sehr gute Noten. Also sie sind sehr, einfach sehr selbstbewusst, ja, kann man sagen vielleicht. Also sie würden nie fragen, wenn sie was nicht verstehen, würden sie nie fragen. Sie würden einfach die Sachen falsch machen. Und weil sie nicht zugeben können, dass sie was nicht wissen. Das ist typisch Harvard, dass man eben nicht fragt. Einfach, man sagt alles, ja, man weiß alles, ja klar, alles ist kein Problem. Dann macht man es eben falsch.
Harvard ist eine Art exklusiver Bildungsclub mit späterer Jobgarantie. Mehr als 40 Nobelpreisträger hat Harvard hervorgebracht. In Harvard gab es die erste Nierentransplantation, die erste Befruchtung einer Eizelle im Reagenzglas und in Harvard wurde erstmals ein Gen isoliert. Das Vermögen der Uni beträgt rund 32 Milliarden Dollar. Es ist Forschung auf höchstem Niveau. Davon ist Thilo Steele begeistert. Er ist nach Deutschland zurückgekehrt, von Harvard nach Tübingen. Vom Associate Professor zum Institutsdirektor. Ein beruflicher Aufstieg und dennoch ein schwerer Schritt. Denn so ein bisschen Harvard-Begeisterung hätte er auch hier gerne.
Begeisterung von Harvard muss schon irgendwie auch hier weiterleben. Das muss schon sein.
Die Grundlage für Lehre und Forschung ist in Harvard bis heute die riesige Uni-Bibliothek. Darin gibt es noch ein Originalwerk, das einmal John Harvard besessen hat, erzählt Archivarin Megan Sniffin Marinoff. Der Titel: Der christliche Krieg gegen die teuflische Welt und das Fleisch. Veröffentlicht angeblich im Jahr 1634. Das passte wohl zu John Harvard und seinen Überzeugungen.
Ich frage mich oft, ob er überrascht wäre, was alles passiert ist.
What happened?
Von der frühen Gründungszeit bis heute, was alles gewachsen ist in seinem Namen.
In his name.
Amen.
Im Zeitzeichen erinnerte Sven Preger an John Harvard, der heute vor 375 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.